Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 40. Steffi Söterbier, deutsche HR-Managerin in China. Steffi ist Interims-Personalmanagerin. Sie hat 27 Jahre als Personalleiterin und Personalmanagerin sowohl in der chemisch-pharmazeutischen als auch in der Automobilindustrie gearbeitet. Die Hälfte ihres Berufslebens hat sie in China verbracht. Sie unterstützte CEOs der deutschen Tochtergesellschaften, um das Wachstum in den letzten Jahren in China und Asien zu begleiten. Insbesondere ihre Erfahrung mit deutschem Großmittelstand hat gezeigt, wie wichtig das Personalwesen als eine strategische Stütze für den Unternehmenserfolg sein kann. Hallo Steffi, vielen Dank für deine Zeit am Feiertag.
Hallo Xiaolong, ich freue mich auch sehr, dass wir heute dieses Gespräch haben.
Wir wollen über deine China-Erfahrung sprechen als HR-Managerin. Mich interessiert vor allem, wo du genau aus Deutschland herkommst.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich komme eigentlich aus Ostwestfalen, aus der schönen Stadt Bielefeld.
Sozusagen Nabe der Welt. Aber wie kommst du aus einer schönen Stadt Bielefeld und dann nach Shanghai?
Ich habe als Berufsanfängerin bei der Bayer AG in Leverkusen gearbeitet. Und nach 10 Jahren ergab sich die Möglichkeit, ziemlich kurzfristig nach China zu gehen. Also ich hatte wirklich nie auf dem Radar, nach China oder überhaupt nach Asien zu gehen. Ich hatte immer Tendenzen eher in die USA. Und dann gab es in China eine neue Personalleiterin, eine chinesische Dame, die bat ganz explizit darum, dass sie jemand aus dem Headquarter unterstützte. Und so bin ich innerhalb weniger Wochen nach China gekommen, ohne jemals hier gewesen zu sein, ohne Vorbereitung auf die Sprache, auf die Kultur, einfach mit 2 Koffern und dann ins kalte Wasser gesprungen.
Ja, unvorbereitet nach China, und das war, glaube ich, auch relativ früh schon. Ne? Wann war das dann genau?
Das war im Jahr 2004 und da war China oder Shanghai noch nicht mit dem zu vergleichen, wie das heute ist. Natürlich gibt es viele Leute hier, die noch viel länger hier sind und auf noch mehr Jahre Erfahrung zurückblicken können. Aber auch im Jahr 2004 waren es noch, wie man heute sagt, harte Zeiten.
Ja, auf das Thema Unterschied China zu der Zeit 2004 und später, wie der Unterschied ist, kommen wir noch drauf. In 2004, was war für dich die krassesten Erlebnisse oder Aha-Effekte, den du gemacht hast?
Also was mich damals selber am meisten erstaunt hat, war, wie schnell ich mich hier zurechtgefunden habe. Ich hatte überhaupt keine Zeit der Eingewöhnung. Man wird ja oft gefragt, und haben Sie sich schon eingelebt? Und dann habe ich immer ganz verwirrt geguckt und dachte, eigentlich war das gar nicht nötig. Ich habe mich hier vom ersten Augenblick an so wohl gefühlt, obwohl es nichts mit dem Leben zu tun hatte, das ich in Deutschland hatte. Ich fuhr hier kein Auto mehr und es gab keine Tageszeitung, Fernsehen, Radio wie heute über Mediathek, Internet, war ja gar nicht denkbar. Es hatte also nichts mit dem Leben zu tun, das ich in Deutschland bis dahin hatte. Und trotzdem war von vornherein das Gefühl da, hier gehöre ich hin. Und das, muss ich sagen, bis heute wundert mich das, wie das damals so gelaufen ist.
Da wollte ich noch mal ein bisschen genauer wissen, wenn du jetzt sagst, du bist sehr schnell gewohnt oder du hast sehr schnell eingelebt. Liegt es daran, dass du eine Erwartung hast, die eigentlich so genau gekommen ist, wie Shanghai ist? Oder hattest du eher wenige Erwartungen oder wenige Vorstellungen von Shanghai und dementsprechend kommst du mit jeder Situation zurecht?
Also ich hatte damals eigentlich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. Ich kannte weder in der Firma Menschen hier, Kollegen in Shanghai, noch hatte ich im privaten Umfeld Kontakte. Als ich hier ankam, war Das Einzige, was ich hatte, die Telefonnummer der Freundin einer Freundin, das war für Notfälle. Also ich war wirklich allein auf mich gestellt und habe dann aber ganz schnell Anschluss gefunden über die Firma und dann wurden einem wieder Freunde von Freunden vorgestellt und es ging dann alles sehr schnell. Aber ich hatte wenig Erwartung, das ist richtig. Oder wenn, dann basierte die Erfahrung oder die Erwartung auf Erfahrungen von Leuten, die ich vielleicht aus zweiter Hand kannte, aber wenig aus erster Hand.
Anscheinend ist dein Beginn oder dein Start in China so erfolgreich, dass du gleich gesagt hast, die Phase möchte ich länger haben, nicht ein Jahr, sondern, glaube ich, damals 3 oder 4 Jahre schon gleich. Und wie kommt das oder welche Motivation waren damals treibend für dich, doch über diese ein Jahr hinaus in China zu bleiben und zu arbeiten?
Ja, ich bin damals wirklich für 6 Monate bis ein Jahr gekommen, wirklich, um diese Kollegin, die neu befördert war, zu unterstützen. Und dann gab es eine Umorganisation, es wurden neue Funktionen im Personalbereich geschaffen. Und dann habe ich gesagt, ich bin bereit, länger zu bleiben, weil ich auch gemerkt habe, es tut gut, den Austausch zu haben zwischen dem Headquarter. Und natürlich konnte ich sehr viel lernen, was mir natürlich für mein weiteres Berufsleben sehr genutzt hat.
Du bist ja später nochmal nach Deutschland gegangen, das weiß ich. Und über Deutschland bist du später nochmal nach China gekommen. Und warum war das und was waren damals die Motivation für dich, wieder über Deutschland quasi nochmal zurück nach Shanghai?
Ja, also ich bin dann nach 4 Jahren insgesamt nach Deutschland zurückgekehrt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie das, glaube ich, den meisten so geht. Und auch mit den entsprechenden Reintegrationsherausforderungen, das darf man nicht unterschätzen. Also jeder, der nach China kommt, wird begleitet in der Regel, bekommt interkulturelles Training, aber auf die Reintegration wird eigentlich wenig Rücksicht genommen. Und ich habe auch meine Probleme gehabt, da bin ich ganz ehrlich. Aber nach 4 Jahren in Deutschland, das war dann im Jahr 2012, hatte ich mich wieder ganz gut eingelebt und bekam dann die Anfrage, ob ich noch mal bereit sei, nach China zurückzugehen, und zwar als Personalleiterin in einem mittelständischen Unternehmen. Und das war natürlich ein Thema oder eine Herausforderung, die habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Allerdings nach 18 Jahren bei Bayer war das keine leichte Erfahrung. Ich war das natürlich gut vernetzt und kannte die Aufgaben, ich kannte Kollegen, das Umfeld, die Firmenkultur. Dann wieder zurückzugehen in ein anderes Unternehmen, zurück nach China, nochmal von vorne anzufangen, war der zweite Sprung ins kalte Wasser. Aber nach reiflicher Überlegung habe ich es gemacht und im Rückblick würde ich sagen, das war sicherlich die beste Erfahrung oder die beste Entscheidung meines Lebens.
Ja, das freut mich sehr für dich. Und wenn du die berufliche Stationen sowohl in China und in Deutschland vergleichen würdest. Ja. In China und in Deutschland hast du immer die HR-Funktion gehabt. Was sind Unterschiede der HR-Funktion von dir persönlich in China und in Deutschland?
Also als ich zurück nach Deutschland kam, da musste ich mich wirklich erstmal wieder eingewöhnen, weil die Arbeit ist doch eine ganz andere. Und wenn man das Tempo in China gewohnt ist, dann kommt es einem alles sehr langsam vor und träge. Und wenn man dann das mit den Kollegen teilt in Deutschland, dann gucken die einen groß an und man bekommt als Kommentar, wir sind hier nicht in China. Und dann überlegt man sich sehr schnell, ob man doch was sagt oder einen Vorschlag macht. Aber ein ganz großes Thema in Deutschland ist sicherlich die betriebliche Mitbestimmung, die wir hier in China ja noch gar nicht so haben. Das heißt, in Deutschland muss man alles abstimmen, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Und in verschiedenen Gremien vortragen und so weiter, was sehr viel Zeit kostet. In China dagegen ist das so, man hat eine Idee, man hat einen Vorschlag, man macht ein Konzept, man trägt das vor, man bekommt es in der Regel genehmigt, man setzt es um und dann geht es weiter zum nächsten. Und an diese Geschwindigkeit kann man sich gewöhnen. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und als ich zurückkam nach China, ging das direkt so weiter, wie ich es von meinem ersten Einsatz eigentlich gewohnt war. Das heißt, wir konnten direkt wieder loslegen. Und diesmal war es dann halt nicht nur eine auf China begrenzte Funktion, sondern eine Asienverantwortung, was natürlich nochmal eine neue Herausforderung war, mir unheimlich Freude gemacht hat.
Ja, diese Aktionsmöglichkeit oder dieser Gestaltungsfreiraum ist wirklich ein sehr attraktiver Faktor, die für vielen für China oder für Arbeiten in China spricht. Und ich merke auch, wie sozusagen du strahlst, wenn du darüber berichtest, über die Tätigkeit in China. Das freut mich sehr, auch zu hören. Und du bist 2012, soweit ich weiß, wieder nach China gekommen. Vergleich mit 2004, das sind 8 Jahre vergangen. Hast du da auch ein China vorgefunden, die etwas anders ist als 2004 damals?
Als ich darüber nachgedacht habe, zurückzukommen, habe ich mich natürlich auch die Frage gestellt, vergleicht man dann die ganze Zeit und denkt man, das war früher besser und wie mag es sich wohl entwickelt haben? Ich hatte aber auch in den 4 Jahren, als ich in Deutschland war, die Möglichkeit, mehrfach Dienstreisen nach China zu haben, sodass ich da auch einen gewissen Überblick hatte, wie sich hier alles entwickelt hat. Aber wenn man dann wieder hier lebt, ist das noch mal was anderes. Und ich glaube, man kann sagen, es hat sich natürlich alles zum Vorteil entwickelt und das Leben ist viel leichter geworden, als es in 2004 war. Ja, es gibt jetzt überall Coffeeshops, es gibt Bäckereien, also das Thema Ernährung ist ein ganz anderes geworden. Dann natürlich WeChat haben wir, können viel einfacher kommunizieren. Das Internet ermöglicht es einem, Radio zu hören, Fernsehen zu schauen. Also man kann viel besser auch den Kontakt zur Heimat halten, ja, über die Möglichkeiten zu telefonieren mit Video. Also es hat schon alles wirklich sich sehr verbessert. Nichtsdestotrotz möchte ich die Zeiten nicht missen von 2004 bis 2008, weil das auch eine besondere Zeit war und man gewiss sehr zu schätzen wusste. Es gab eben nicht immer alles. Und wenn es dann Quark zum Beispiel im Supermarkt gab, dann sprang das rum und dann lief man los und versuchte, da was zu bekommen. Und dann hat man sich gefreut und wirklich auch an den kleinen Dingen. Ja. Und heute ist alles sehr selbstverständlich. Man bekommt ja im Prinzip alles.
Ich erinnere mich noch die Zeit, das war 2007, 2008, als ich in China lebte. Meine Frau macht ein sehr gutes Tiramisu, das esse ich sehr gerne. Aber das können wir natürlich, konnten wir damals in China leider nicht machen, weil die Mascarpone fehlt als wichtige Zutat aus Deutschland oder aus Europa. Und das ist das richtig. Heute kriegt man wahrscheinlich alles in China. Wir wollen heute weniger über Essen reden, sondern auch über die HR-Funktion. Und unser Gespräch oder beziehungsweise das Podcast-Programm ist dafür konzipiert für deutschen Mittelstand, damit Sie in China Erfahrungen von Experten wie von dir zu bekommen in der HR-Funktion. Was sind eigentlich für dich die Herausforderungen in der HR-Funktion für deutschen Mittelstand in dem Markt China?
Also ich kann sagen, dass nach wie vor das Thema Recruiting und das Finden der richtig qualifizierten Mitarbeiter die größte Herausforderung ist. Also das ist auch sicherlich etwas, was in Umfragen immer wieder herauskommt. Es gibt viele qualifizierte Mitarbeiter, aber man muss sie identifizieren, man muss sie für sein Unternehmen gewinnen. Da ist zum Beispiel auch das Thema, ist man an dem richtigen Ort, ja, ist man weit außerhalb oder ist man im Zentrum der Stadt, wo wohnen die Mitarbeiter? Man muss all solche Themen berücksichtigen beim Rekrutieren. Und die Konkurrenz ist groß, das muss man auch sagen. Also das ist nicht nur heutzutage, dass man sagt, die Vergütung muss stimmen oder wir müssen einen Shuttlebus zur Verfügung stellen. Es ist viel vielschichtiger, wenn man Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen möchte. Und dann natürlich, wenn man sie identifiziert hat, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist sicherlich auch nicht so leicht.
Ich denke, Recruiting ist ein sehr wichtiges Thema und da möchte ich vielleicht etwas konkreter noch fragen. Gerade bei Konkurrenz, ja, oder quasi China sagt man, das ist im Grunde genommen ein Arbeitnehmermarkt. Die Firmen müssen sich um die Mitarbeiter kämpfen und die Firmen müssen sich werben. Wie ist eigentlich die Attraktivität der deutschen Unternehmen für den Arbeitnehmer in China?
Ich denke, dass sich da ein Wandel abzeichnet. Früher war das sicherlich das sehr erstrebenswert für einen chinesischen Mitarbeiter im deutschen Unternehmen oder in einem ausländischen Unternehmen zu arbeiten. Aber die Erstarkung der chinesischen Unternehmen hat dazu geführt, dass diese Unternehmen auch sehr attraktiv sind für die chinesischen Kollegen. Da sind natürlich allen voran die großen Tech-Giganten wie Tencent, Alibaba. Die haben es geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit auch ein Image aufzubauen und eine Kultur zu prägen, die gut ankommt. Und deswegen sicherlich auch sehr wichtig, dass die deutschen Unternehmen auch eine Identität schaffen, dass sie etwas bieten, was attraktiv ist. Und dann auch Mitarbeiter, die von diesem, ich nenne es mal das neue chinesische Selbstbewusstsein geprägt sind, anzieht.
Und ich habe auch gehört, dass bei dieser Tech-Firma, die du gerade genannt hast, wie auch wer auch immer das sind, die müssen sehr viel von den Mitarbeitern auch abverlangt haben. Die Mitarbeiter arbeiten ganz lange. Es gibt ja diese 996-Modell, also von 9 Uhr bis 9 Uhr und 6 Tage lang in der Woche arbeiten. Also das heißt, wirklich viele Stunden müssen die Mitarbeiter liefern. Dennoch sagst du, dass die Attraktivität hoch ist für die guten Mitarbeiter?
Ja, das, ich will jetzt nicht sagen, das gilt für jeden, aber es ist schon erstaunlich, wie diese Unternehmen in der Lage sind, auch Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist natürlich nicht zuletzt auch der Vergütung geschuldet. Diese Firmen vergüten auch entsprechend die Arbeitszeit. Nichtsdestotrotz erfüllt es die Mitarbeiter auch mit einem gewissen Stolz, für ein chinesisches Unternehmen zu arbeiten. Und das nicht unterschätzen.
Ja, du hast ja zwei Themen erwähnt, Vergütung und auch vielleicht die Faktoren, die nicht unbedingt Vergütung ist, um Mitarbeiter zu werben. Vielleicht lassen wir uns erstmal über dieses Vergütungsmodell sprechen. Wie sollte man eigentlich als KMU oder Mittelstandunternehmen in China konzipieren, sein Vergütungsmodell? Wie kann man das so gestalten, dass auch gute Mitarbeiter zu einem kommt und gleichzeitig, dass man das Vergütungsmodell nicht jetzt gegenüber dieser Tech-Firma zu im Nachteil steht?
Ich denke, dass die deutschen und ausländischen Unternehmen haben sehr viel zu bieten. Die müssen das aber auch entsprechend vermarkten und zeigen. Bei Vergütung denkt man in erster Linie an den monatlichen Gehaltscheck und vielleicht noch an einen Bonus, der einmal im Jahr ausgezahlt wird. Aber es gehört viel mehr dazu. Zum Beispiel Krankenversicherung, private, dass man die den Mitarbeitern anbietet. Oder darüber hinaus sogar für die Familie, dass man sagt, die Kinder, Ehepartner wird auch mitversichert. Für diejenigen, die keine Familie haben, könnte man zum Beispiel die Eltern mitversichern. Man muss einfach ein bisschen darüber hinausdenken oder das, was man bereits tut, auch vermarkten. Es ist wichtig, dass man den Mitarbeitern Perspektiven aufzeigt. Das können sicherlich die großen Firmen auch sehr gut, dass sie so Karriereleitern haben, Karrierepfade, wo der Mitarbeiter sieht, wenn ich das und das mache, kann ich da und da hinkommen. Es ist einfach wichtig, dass man kommuniziert, dass man die Mitarbeiter fordert und fördert, dass man ihnen zum Beispiel die Möglichkeit gibt, auch mal eine Zeit im Headquarter zu arbeiten. In deutschen Unternehmen ist das ja gang und gäbe. Wenn man gewisse Entwicklungen nehmen möchte, dann muss man mal eine Zeit im Ausland gearbeitet haben. Und so sollte man das umgekehrt auch machen. Und dann sollte man den Chinesen die Möglichkeit geben, Erfahrungen im Ausland zu sammeln oder zum Beispiel mal ins Headquarter zu gehen. Und das ist eben die Erfahrung, die ich im Mittelstand gemacht habe, ganz hervorragend. Ja, und das bindet die Mitarbeiter, das motiviert die Mitarbeiter und dann haben sie eine Perspektive, denn das Thema Vergütung ist nicht das Ausschlaggebende in der heutigen Zeit. Es gibt wirklich viele Chinesen, gerade in den First- und Second-Tier-Cities, die finanziell sehr gut aufgestellt sind und die nicht nur für ihr Gehalt arbeiten. Die haben wirklich die Familien im Hintergrund und die sind finanziell abgesichert. Die möchten eine Aufgabe haben und die wissen, wofür sie arbeiten. Und das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt rekrutiert in erster Linie und versucht, hinterher die Mitarbeiter zu halten.
Ja, ich kann mich sehr gut vorstellen, dass die Aufgabe echt schwierig ist, ein richtiges Vergütungsmodell zu konzipieren. Eine spontane Frage ist, empfiehlst du deutschem Mittelstand in China ein quasi marktpreisorientiertes Vergütungsmodell zu machen oder sollte man an seinen Prinzipien festhalten? Davon habe ich jetzt gehört. Es gibt manche Unternehmen aus Deutschland, die machen ein festes Vergütungsmodell nach dem globalen Konzept und danach sortieren sie jeder Mitarbeiter, der mit dem Vergütungsmodell nicht passt, wird nicht jetzt aufgenommen. Und das ist ein Modell oder eine Strategie. Eine andere Strategie ist, dass man da marktorientiert sehr flexibel gestaltet, um den richtigen Mann zu bekommen oder Frau zu bekommen. Was ist deine Empfehlung hier? Wie sollte ein Mittelstandunternehmer in China eigentlich vorgehen?
Also, dass man die Gehälter auf Zuruf definiert, davon halte ich eigentlich nichts. Das ist nicht richtig. Die Mitarbeiter vergleichen sich, man redet. Und deswegen ist eine Struktur in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Gehaltsbändern, auch mit Transparenz, mit Kommunikation. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen. Es gibt Spezialisten, die ihren Marktwert haben. Und da muss man dann natürlich sehen, wie man die vergütet, wenn man sie denn unbedingt in seinem Unternehmen haben möchte. Aber ich warne davor, dass man einfach jeden Preis bezahlt und dabei ein bisschen auch die Kosten aus dem Auge verliert, beziehungsweise die Struktur, die im Unternehmen vorherrscht.
Vielleicht auch ein bisschen dran liegt das daran, dass man die Top-Gehälter als deutsche Unternehmen wahrscheinlich eh nicht zahlen kann. Diese Mitarbeiter gehen dann doch zu Tencent und Alibaba, wo du ja auch erwähnt hast. Insofern macht, glaube ich, auch keinen Sinn, dieses Spiel mitzumachen, sondern man sollte vielleicht seinen eigenen Weg gehen und danach sozusagen die Mitarbeiter finden. Ist es das, was du eigentlich hier quasi auch empfiehlst?
Ja, richtig. Ansonsten ist es eine Endlosspirale. Und ich bin ein großer Fan davon, wie gesagt, nicht nur auf Gehälter, nur auf die Vergütung zu schauen, sondern das Ganze zu sehen. Wie du auch sagst, die Arbeitszeit ist ja wichtig. Wie viele Urlaubstage gibt es? Was für Entwicklungspläne gibt es für die Mitarbeiter? Was habe ich sonst für Benefits? Habe ich eine gute Krankenversicherung? Habe ich die Möglichkeit, kostenlos ein Fitnessstudio zu besuchen? Und so weiter und so weiter. Das sollte man ja auch sehen. Oder hat jemand jetzt das kurzfristige Ziel, viel Geld zu verdienen und danach zum nächsten Unternehmen zu gehen und wieder mehr zu verlangen? Aber ich denke, es ist das Wichtigste, dass man Loyalität aufbaut, dass man die Mitarbeiter bindet, weil es ist ja auch immer eine Investition, die man tätigt. Und das wirklich bringt dann langfristig den Erfolg.
Ja, meine nächste Frage geht wirklich in die Richtung nicht nur Recruiting, aber auch in Richtung Mitarbeiterbindung, weil du gesagt hast, diese nicht geltliche Vergütungsmodell-Elemente wie beispielsweise Krankenversicherung oder Fitnessstudio gehören auch zu zu dem Element, also zu dem Gesamtkonzept, um Mitarbeiter zu bekommen und auch Mitarbeiter zu halten. Nur die Frage ist, China ist ja unheimlich auch reich geworden, gerade in Tier-1-Cities. Und wir beide wissen, wenn ein Mitarbeiter, der direkt aus beispielsweise First Tier City, also die Familie aus First Tier City stammt, die haben Immobilien und so weiter. Das ist ja eine Unmenge an Vermögen, was die Mitarbeiter schon besitzen. Spielen da wirklich eine Rolle diese Anreize wie Krankenversicherung, die man auch so auch sich selber organisieren kann, oder Fitnessstudio für Recruiting oder Mitarbeiterbindung?
Es geht ja darum, dass man zeigt, dass man sich kümmert. Ja, es geht jetzt weniger um den monetären Wert dieser Leistung, sondern man zeigt, der Mitarbeiter ist uns wichtig, wir denken darüber hinaus. Und denke, das ist auch etwas, was Familien sehen. In China wird oft in der Familie entschieden, wo jemand arbeitet. Man wohnt zusammen und dann haben sicherlich die Eltern, Großeltern einen ganz anderen Einblick in das Berufsleben des Kindes zum Beispiel. Und dann wird auch geschaut, wie behandelt die Firma den Mitarbeiter. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe es oft genug gehabt, dass jemand vor mir gesessen hat und gesagt hat, ich verlasse das Unternehmen. Meine Eltern haben einen besseren Job für mich gefunden. Ja.
Okay.
Ja, oder meine Eltern sagen, es ist hier zu stressig, es ist zu anstrengend, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich soll mich ausruhen, ich habe keinen neuen Job. Ja, und deswegen sollte man immer darauf achten, wie gesagt, dass man die Familie auch einbindet, dass man die Familien mal einlädt und so Family Days macht. Ja, das ist oft kein großer Aufwand, aber die Familien nehmen irgendwo teil, die Kinder sehen, wo arbeiten die Eltern. Ja, das ist ein ganz großer Faktor und sicherlich noch wichtiger als in Deutschland.
Jetzt verstehe ich das langsam. Das sind im Grunde genommen, wenn man so sagen möchte, Stakeholder Management in der HR-Bereich. Und was ist für dich die wichtigeren Stakeholder? Sind das die Eltern der Mitarbeiter oder eher, dass man für die Kinder was tun, für die Mitarbeiter? Was ist das, wenn da Ressourcen ist immer limitiert, ne? Immer wenn man das dann entscheiden muss. Wofür tendierst du als HR-Leiterin damals?
Ich denke, man muss beides berücksichtigen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es auch immer mehr unverheiratete und kinderlose Mitarbeiter in den Unternehmen gibt, das wandelt sich, sollte man dann auch an die Eltern denken, ne? Dass man da zum Beispiel Unterstützung angedeihen lässt. Aber ansonsten würde ich sagen, von der Kultur kommt sicherlich das Kind an erster Stelle. Ja, dass die Kinder eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Das, die Familie entscheidet manchmal auch, wie lange ein Mitarbeiter bei einem Arbeitgeber auch bleiben. Und in China, wenn die Recruiting-Maßnahme schon so schwierig ist, umso mehr muss man sich auch Gedanken machen, dass man diese Mitarbeiter auch hält. Was sind eigentlich für dich in deiner langen China-Erfahrung die erfolgreichen oder die effektiven Elemente, um Mitarbeiter oder die richtigen Mitarbeiter auch an das Unternehmen zu binden?
Nach meiner Erfahrung ist es ganz wichtig, dass man den Mitarbeitern erstmal Perspektiven aufzeigt. Ja, dass man ihnen zeigt, dass sie sich auch weiterentwickeln können, dass sie bestimmte Positionen erreichen können, dass man an sie denkt, dass man sie wertschätzt. Also im Prinzip ist es kein großer Unterschied zu dem, wie es in Deutschland auch ist. Ich würde mal sagen, der chinesische Mitarbeiter hat so die gleichen Erwartungen an sein Berufsleben, an seinen Vorgesetzten, an die Firma, wie anderswo auch. Und nun ist nicht jede Firma so groß, dass sie Karrierepfade aufzeigen kann, dass man sich da weiterentwickeln kann. Aber dann ist es umso wichtiger, dass man den Mitarbeiter zum Beispiel einbindet, ja, dass man ihm Freiheiten gibt. Jetzt ist das Thema Homeoffice natürlich in aller Munde. Das wurde jetzt stark getrieben durch natürlich die Pandemie. Aber viele Unternehmen haben das jetzt auch eingeführt und denke, das ist auch ein Vertrauensbeweis, ja, und zeigt, dass sich China auch da schnell weiterentwickelt.
Verstehe. Und ich erinnere mich auch an meine aktive Zeit als General Manager in China. Und ich finde, ein Unterschied könnte sein zwischen Deutschland und China ist, das Unternehmen oder HR-Managerin oder Geschäftsführer müssen quasi in China jederzeit sehr die Antenne rausfahren, ob die Mitarbeiter zufrieden sind, weil die Konkurrenzsituation wirklich sehr groß ist. Das ist für mich wirklich ein grundlegender Unterschied, als wenn man in Deutschland wäre, in einer etwas kleineren Stadt. Bielefeld ist ja schon groß, ne? In einer etwas kleineren Stadt, wenn die Mitarbeiter dann einen Job haben, sind auch in der Regel auch stabil. Und das ist in China, insbesondere in den Großstädten, gar nicht der Fall, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein Thema, dass die Konkurrenz so groß ist und dass es den Mitarbeitern natürlich unheimlich leicht gemacht wird, zu wechseln. Also man hat in der Regel eine Kündigungsfrist von 30 Tagen und das Bessere ist der Feind des Guten. Das heißt, man ist schnell versucht, das neue Angebot anzunehmen und einfach mal was Neues auszuprobieren. Das ist richtig. Und das ist sicherlich etwas, was es in China schwieriger macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Laufe der Jahre viele sehr langjährige Karrieren gesehen und unheimliche Loyalität zu den Unternehmen. Auch ohne berufliche Weiterentwicklung sind die Mitarbeiter sehr zufrieden und glücklich und auch stolz, für das Unternehmen zu arbeiten.
Freut mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch selber viel lernen darf. Und du hast da jetzt über 10 Jahre, ich glaube 13, 14 Jahre Erfahrung in China gesammelt, insgesamt 27 Jahre in der Personalfunktion. Was machst du jetzt oder was willst du in Zukunft beruflich noch dich entwickeln?
Also ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich denke, ich muss mein Wissen weitergeben. Also ich habe diese Kombination jetzt aus der Erfahrung Deutschland und China. Und gerade im HR-Bereich ist internationale Erfahrung oft gewünscht oder sehr willkommen. Aber es haben doch wenige HR-Manager die Gelegenheit bekommen, sich ja im Ausland zu entwickeln, Auslandserfahrung zu sammeln. Und das habe ich nun und ich möchte einfach gerne andere an der Erfahrung teilhaben lassen. Das heißt, ich bin ja nun als Interimsmanagerin tätig. Ich möchte HR-Lern auch in China unter die Arme greifen oder in Deutschland in mittelständischen Unternehmen helfen, das China-Geschäft aufzubauen und einfach ja, meine Erfahrung zu teilen und hoffen, dass es anderen Unternehmen auch wirklich gelingt, ein erfolgreiches China-Geschäft aufzubauen bzw. weiterzuführen.
Das ist richtig. Ich finde auch, das ist eine richtige Entscheidung. Unter anderem könntest du auf dieser Weise sogar mehr Unternehmen helfen, als vorher in einem Unternehmen dauerhaft zu arbeiten. Da bist du quasi gebunden in eine Organisation. Kannst du natürlich detaillierte Aufgabe übernehmen, aber letztendlich so könntest du viel mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen auch unterstützen. Das freut mich sehr. Wünsche dir natürlich viel Erfolg. Wir sind langsam zu Ende angekommen und ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, damit die Zuhörer auch dich als Person besser kennenlernen dürfen. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass WeChat ein wichtiges Kommunikationstool ist in China. Wenn du deinen WeChat-Account nimmst, hast du da eher Kontakte aus China oder eher Kontakte aus anderen Ländern, aus Deutschland? Oder?
Das beschränkt sich in der Tat auf chinesische Kontakte, das stimmt. Und natürlich diejenigen, die mal in China waren und jetzt in einem anderen Land sind, die behalten in der Regel dann aus Gewohnheit ihren WeChat-Account. Alles andere, muss ich sagen, ist WhatsApp. Oder mittlerweile gibt es ja eine Abwanderung auch zu anderen Anbietern. Und so gesehen muss man wirklich auf allen Kanälen aktiv sein, um in Kontakt zu bleiben.
Ja, Social Media ist ja doch nicht alles. Manchmal muss man ja auch vor Ort sein. Reisen ist ein wichtiges Thema. In Deutschland kann man zurzeit nicht viel reisen, aber in China schon. Was ist dein persönlicher Lieblingsreiseort? Jetzt denke ich eher an Urlaub und weniger an Business in China.
Also, mein Reiseverhalten hat sich, glaube ich, hat wenig verändert in letzter Zeit. Die touristischen Hotspots, die habe ich irgendwann dann alle mal gesehen und das hat mir gut gefallen. Aber ich merke, dass mich jetzt all die Orte reizen, wo man wandern kann, wo man in der Natur ist, wo man alleine ist. Und ich bin wirklich immer wieder überrascht, wie sich China dort entwickelt. Es gibt traumhafte Gegenden mit ausgewiesenen Wanderwegen, wo man sich wirklich mal ja, bewegen kann und den Kopf frei bekommt. Und das ist was, was mir richtig Spaß macht und was ich eigentlich noch nicht so kannte.
Ja, das weiß man so über China auch nicht, ne? Ich selber habe auch einen langen Wanderweg gemacht in Yunnan. Das war schon ein paar Jahre her. War sehr schön.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin echt begeistert, wie sich China da entwickelt und wie sauber und gepflegt alles ist und wie attraktiv das gestaltet ist. Es macht richtig Spaß.
Gut, wir müssen natürlich über Essen auch reden, wenn man schon über China redet, ne? Was ist dein Lieblingsessen aus der chinesischen Küche? Und du bist jetzt 14 Jahre in China. Ich glaube, wenn du so große Probleme hattest, könntest du nicht so lange halten in China.
Nein, und nach wie vor, das Essen ist wirklich einfach nur lecker. Und ich glaube, es geht mir wie den meisten Ausländern. Die scharfe Küche schmeckt uns am besten. Und Sichuan Food ist nach wie vor mein absoluter Favorit.
Isst du auch chinesische Küche zum Frühstück, wenn du zum Beispiel im Hotel bist und dann zum Frühstücksbuffet gehst?
Ja, ich bin der absolute Frühstücksfan. Das muss ich sagen. Also Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit. Und wenn ich dann in einem Hotel die Möglichkeit habe, dann gibt es bei mir alles. Ja, dann kombiniere ich das Westliche und dürfen die Xiaolongbao nicht fehlen und natürlich die Nudelsuppe auch nicht. Aber genauso esse ich auch einen Toast oder einen Ex-Benedict sehr gerne.
Ja, das freut mich zu hören. Und ich kann dir sagen, nach den Statistiken, die ich jetzt machen konnte, wenn du deine 20 Jahre China hattest, dann würdest du im Frühstück, glaube ich, mehr chinesisch Küche nehmen. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Forschung, aber durch die Gespräche habe ich so das Gefühl, 10 bis 20 Jahre ist es da die Phase, wo man doch beides nimmt zum Frühstück, wenn man die Möglichkeit hat.
Ja, das kann gut sein.
So, meine letzte Frage ist, hast du da vielleicht jemanden, der genauso wie du erfahren bist in China und vielleicht aus anderen Fachbereich, der auch seine oder ihre China-Erfahrung mit unseren Zuhörern teilen kann?
Denke, das habe ich ganz sicher im Rahmen von meinem Netzwerk. Und ich habe mal geschaut. Die Damenwelt war ja ein bisschen unterrepräsentiert, so in den ersten Podcasts. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass du auch mal die ein oder andere Dame hier befragen solltest. Denn ich glaube, das ist auch immer wieder interessant zu sehen, welche Erfahrungen westliche Frauen hier in China so machen.
Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn du da Kontakte herstellen kannst. Ich bedanke mich schon mal für deine Kontaktverbindung, aber auch für deine Zeit heute am Feiertag. Was machst du in der Feiertagswoche?
Ich bin in Mogangshan und guess what, was werde ich wohl machen? Wandern.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir gute Erholung und genieß die Zeit und bitte bleib nicht zu lange auf der Autobahn.
Ja, ich hoffe auch, dass das gut klappt. Vielen Dank, Xiaolong.
Also, bis dann.
Bis dann.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.